Ja, euch einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Obwohl ich gerade so den Impuls bekommen habe, dass das, was ich hier so auf meinen Zetteln stehen habe, gar nicht mehr so groß von Bedeutung ist. Mal gucken, was daraus geschieht. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Das ist der Monatsspruch über dem September. Es steht im Psalm 46 und dieser Psalm ist überschrieben mit ein Lied der Korachiter. Die Korachiter gehören zu den Tempeldienern in Israel, sind Speisenzubereiter und Sänger im Tempel. Und sie sind ein Nachfahre von Korach. Deswegen heißen sie die Korachiter. Korach führte den Aufstand der Israeliten gegen Mose und Aaron an, als Gott die Israeliten aus Ägypten führen wollte und es Korach und einigen anderen nicht schnell genug ging. Und wir sind ja noch verfolgt von Ägypten und nur Gemecker, Gemecker, Gemecker. Und dieser Aufstand war der einzige Grund, warum die Flucht aus Ägypten 40 Jahre gedauert hat, weil Gott gesagt hat, niemand von euch, der Mose und Aaron und damit mir widerstehen will, darf das gelobte Land sehen. Erst die Nachkommen. Und so groß ist dieser Gott, dass er die Nachkommen der Aufständischen zu den Sängern im Tempel gemacht hat. Dieser Gott ist unbegreiflich. Dieser Gott ist nicht zu verstehen. Ganz egal, aus welcher Richtung man ihn betrachtet. Ich habe in den letzten zwei Wochen an einem Tag drei Menschen gehabt, die plötzlich neben mir auf einer Bank saßen, plötzlich neben mir im Zug saßen, standen und auf einer Feier waren, die ich nicht kannte. Und alle diese drei haben mich gefragt, als sie hörten, dass ich Christ bin, was ist das für ein Gott, der von Abraham verlangt, dass er seinen eigenen Sohn opfert? An einem Tag drei Personen, die ich nicht kenne, die mir diese Frage stellen. Und dieser Gott ist wirklich nicht zu begreifen, oder? Aber wenn wir uns dann einmal vor Augen führen, dass dieser Gott die Welt erschaffen hat und ewig lebt, ewig vor uns und ewig nach uns und alles weiß, der hat in diesem Moment ganz sicherlich auch schon gewusst, wie diese Geschichte mit Abraham und Isaak ausgehen wird. Er wird schon von vornherein gewusst haben, dass Abraham seinen Sohn nicht wird töten müssen, weil er schon von vornherein wusste, ich habe die bessere Lösung. Aber was wir nicht vergessen dürfen, Das war der erste Moment, wo Gott nach dem Sündenfall einen Menschen ausgewählt hat, um mit ihm einen unverbrüchlichen Vertrag zu schließen. Einen Vertrag für die Ewigkeit. Und ich finde es absolut legitim, dass dieser Gott dann an diesen Menschen eine, nicht Forderung, eine Prüfung bindet. Ob dieser Mensch denn überhaupt einen solchen Vertrag wert ist. Einen Vertrag, der dann für ein ganzes Volk gelten soll. Und seit Jesus Christus für die ganze Welt gelten soll, ist dann eine Prüfung nicht berechtigt? Wenn ich gleichzeitig weiß, ich prüfe nur, ich erwarte nicht die Ausführung. Und wenn man dann auch noch weiß, dass dieser Gott von Abraham etwas fordert, aber nicht einfordert, was er selber 2000 Jahre später bereit ist, mit seinem eigenen Sohn zu tun, nur damit wir kümmerlichen Menschen das ewige Leben gewinnen. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Peter hat mir das gerade erzählt, von der Mona, die zum Glauben findet und kurze Zeit später sterben muss. Mit nur 56 Jahren. Was ist das für ein Gott? Ich sag's euch, das ist ein Gott, der genau weiß, was sich daraus entwickeln kann, was daraus werden kann. Wir haben keine Ahnung, weil wir den Überblick nicht haben. Aber ich habe einen ähnlichen Fall erlebt, wo eine Frau, die 4 Fehlgeburten hatte, strahlend zu uns kommt und sagt, ich bin wieder schwanger, betet für uns, betet, dass jetzt alles funktioniert. Und im 3. Monat der Schwangerschaft erfährt sie, dass sie Brustkrebs hat. Und der Arzt hat ihr empfohlen, jetzt können wir noch eben gerade so in der letzten Kurve das Kind abtreiben, weil die Medikamente, die ich ihnen geben muss, die sind schädlich für das Kind. Und dann hat sie eine zweite Meinung eingeholt und der Arzt hat gesagt, es gibt Medikamente, die sind nicht ganz so schädlich für das Kind. Und sie hat sich entschieden, ich bringe dieses Kind zur Welt. Und sie hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht und konnte noch ein halbes Jahr lang miterleben, wie dieses Kind aufwächst. Sie konnte alles regeln, was für ihre Familie notwendig war, und ist dann gestorben. Und ich sage euch, diese Geschichte ist sogar im Fernsehen gelandet, wurde ganz groß darüber berichtet. Und ich weiß von mehr als einem Menschen, den diese Entscheidung zum Umdenken gebracht hat. Wir haben keine Ahnung, welche Werkzeuge Gott manchmal benutzt, um einen Menschen zu erretten. Und ich habe mal von meinem Leben gesagt, wenn ich in meinem Leben auch nur einen einzigen Menschen zu Jesus Christus bringen darf, dann hat sich mein Leben gelohnt. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der seinem, Jesus bringt dieses Beispiel, wo der reiche Vater seinem jungen Sohn das Erbteil auszahlt, weil der junge Sohn, einer von zwei Brüdern, hat vorgehabt, das Leben zu genießen. Weil den Hof übernimmt ja der große Bruder. Da habe ich schon mal gefragt, welchen Anspruch haben Kinder auf Erbschaft? Wenn mein Vater etwas erarbeitet und etwas erreicht und ein Haus baut und vielleicht auch noch eine Fabrik baut oder sowas, dann hat er dafür gearbeitet. Und wenn er das anschließend wieder verprassen will, dann steht ihm dazu, welchen Anspruch habe ich als Kind auf eine Erbschaft? Eine Erbschaft ist ein Geschenk, das mir meine Eltern eventuell überlassen. Aber ein Anspruch darauf, wo es sogar so weit geht, dass ich meinen Eltern vorschreiben will, mach das nicht, das ist zu teuer, weil ich im Hinterkopf habe, dann habe ich 2000 Euro weniger nachher in der Erbmasse. Und Jesus Christus in diesem Beispiel erzählt uns, dass der Junge sein ganzes Erbteil verprasst. Und solange er noch Geld hatte, hatte er Freunde und stellt dann, als die Freunde weg sind, fest, dass diese Freunde keine sind. Und sagt dann, ich gehe zurück zu meinem Vater als Knecht. Mein Sohn darf ich nicht mehr sein. Diese Einsicht kommt spät. Und sie ist eigentlich auch berechtigt. Wenn ich jetzt noch was von meinem Vater haben will, dann muss ich dafür arbeiten. Dann muss ich etwas dafür tun. Weil das, was ich geglaubt habe, was mir zusteht, das habe ich schon längst verprasst. Und wie ist dieser Vater? Er sieht von Weitem den Sohn kommen und lässt alles stehen und liegen und rennt dem Sohn entgegen und nimmt ihn in den Arm. Was ist das für ein Gott? Der alles vergisst und sich nur noch darüber freut, dass der Sohn wieder da ist. Dieser Chorgesang gerade von Beethoven. Dieser Gesang alleine war schon eine Predigt. Auch wenn man die Worte nicht verstanden hat, hat man gespürt, welche Kraft und welche Gewalt hinter dieser Komposition und hinter diesen Worten steckt. Weil Beethoven mit seinem ganzen Körper, mit allem, was er hat, Gott geliebt und gepriesen hat. Und er hatte mit Sicherheit auch kein leichtes Leben. Nehmen wir Paul Gerhardt. Was hat Paul Gerhardt für Lieder geschrieben? Und im Gegensatz zu Paul Gerhardt hat Beethoven ein ganz feines Leben gehabt. Wie viele Kinder hat Paul Gerhardt verloren? 6 oder 7? Und was hat er für Lieder geschrieben? Lob und Dank an diesen Gott, der ihn leben lässt, der ihn komponieren und der ihn gute Texte schreiben lässt. Aus Dankbarkeit. Was ist das für ein Gott? Da lässt er einen 56-jährigen Menschen Jesus finden und nimmt ihn dann zu sich. Und dass eine Familie, die mit Jesus nichts am Kopf hatte bisher, dann nur Fragen stellt, ist vollkommen verständlich. Aber wer Fragen stellt, möchte Antworten haben. Und vielleicht ist es eure Aufgabe, Antworten zu geben. Ich habe ein vollkommen konträres Erlebnis zu dieser Mona in unserem Bekanntenkreis. Eine junge Frau aus unserem Hauskreis erzählt, dass ihr Nachbar Anfang diesen Jahres die Diagnose Hirntumor bekommen hat. Und zwar schon so weit fortgeschritten, dass die Ärzte ihm sagten, 2, vielleicht noch 3 Monate. Und die ganze Familie dieses Nachbarn hatte mit Gott, mit Jesus nichts, aber auch gar nichts zu tun. Und dann hat unsere Freundin aus dem Hauskreis ihn im Krankenhaus besucht und mit ihm gebetet oder für ihn gebetet. Und die Ehefrau geht abends ins Krankenhaus, um ihren Mann zu besuchen und klingelt anschließend bei unserer Bekannten, bei ihrer Nachbarin. Was hast du mit meinem Mann gemacht? Wieso? Nix, ich habe nur für ihn gebetet. Der hat heute gesagt, ich will mich taufen lassen. Ich will mich taufen lassen. Und 14 Tage später wurde er getauft. Und 4 Wochen später musste der Arzt feststellen oder ihm mitteilen, der Hirntumor bildet sich zurück. Er hat am 1. September wieder seine Arbeit begonnen. Es gibt keinen Hirntumor mehr. Auch das ist möglich. Es ist, manchmal macht mich dieser Satz wütend. Bei Gott ist nichts unmöglich. Er macht mich dann wütend, wenn ich mich selber absolut hilflos fühle. Ich wünsche mir sehr oft, dass ich die Gabe der Heilung hatte. Einfach jemand die Hand auflegen und du bist gesund. Aber ich habe die Gabe nicht. Und wenn man mir dann sagt, bei Gott ist nichts unmöglich, dann muss ich sagen, ja, stimmt, aber hilft mir das im Moment? Hilft mir das in meiner Hilflosigkeit? Ich weiß, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und ich weiß, dass Millionen von Menschen für Frieden in der Ukraine beten und für Frieden in Gaza Und ich weiß, dass Millionen Menschen beten, dass endlich Frieden auf der Welt herrscht. Und ich weiß, bei Gott ist nichts unmöglich. Aber er macht nicht immer das, was wir wollen. Längst nicht. Weil wir keine Ahnung haben von dem, was er noch alles erreichen will. Letzte Woche Dienstag habe ich meine Frau von Duisburg vom Bahnhof abgeholt. Und ich hatte noch lange Zeit und ich bin an einem Stand der Zeugen Jehovas vorbeigegangen und 100 Meter oder im Bahnhof 50 Meter weiter stand der nächste, waren wieder drei von Zeugen Jehovas. Und der eine wollte mir einen Zettel reichen. Und ich sagte, brauche ich nicht. Ich habe Jesus ganz tief in meinem Herzen. Und er sagte, dann passen Sie da drauf auf. Dann bin ich bei ihm stehen geblieben und habe gesagt, wieso muss ich da drauf aufpassen? Da kommt nichts dran. Der kommt nicht weg. Ja, sagt er, aber wenn sie nicht so leben oder so leben, dann sagt Paulus, dann kann das auch verloren gehen. Ich sage, Entschuldigung, aber heute, das war am Dienstag, stand in der Losung nichts, aber auch gar nichts auf dieser Welt, weder Tod noch Böses, noch Satan, noch Engel, noch irgendein Mensch, kann uns jemals wieder trennen von der Liebe Gottes. Wenn, und das ist das einzige Wenn, wenn wir Jesus Christus in unser Herz gelassen haben. Ab diesem Moment passt dieser Jesus auf uns auf. Weil er an einer Stelle sagt, wer mich als Gottes Sohn anerkennt und anerkennt, dass ich für ihn am Kreuz gestorben bin, der hat das ewige Leben. Der kriegt es nicht irgendwann, wenn er sich gut bewährt, er hat es. Und wir haben Jesus Christus dafür auch, dass er auf uns aufpasst. Wir haben nur eine Chance, dieses ewige Leben wieder zu verlieren. Wenn wir sagen, für Jesus ist kein Platz in meinem Herzen. Er verlangt gar nicht immer, dass es das größte Zimmer ist. Das kleine Kabuff, auch da ist er noch da. Aber wie ist das in einer Liebesbeziehung? Wie ist das in einer Liebesbeziehung? Wenn ich einen Menschen liebe, dann will ich ihm das schenken. Und dann will ich ihm das schenken. Und dann will ich, dass es ihm gut geht. Dann will ich auch, dass er irgendwann mal nicht im Kabuff sitzt, sondern dass er in der Küche sitzt. Weil ich sitze in der Küche. Und dass er im Wohnzimmer sitzt, weil ich bin im Wohnzimmer. Und dass er im Schlafzimmer ist, weil ich bin im Schlafzimmer. Dann wünsche ich mir, dass der, den ich liebe, immer bei mir ist. Immer. Das ist der größte Wunsch, den ein liebender Mensch hat. dass der Mensch, den er liebt, bei ihm ist. Nichts, aber auch gar nichts kann uns wieder trennen von der Liebe Gottes. Auch wenn wir glauben, was ist das für ein Gott? Warum ist er jetzt nicht hier? Warum hat er da nicht eingeschritten? Warum hat er das nicht gemacht? Seid so mutig und gebt zu, ihr habt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung von dem, was Gott noch alles denkt und plant. Aber ich muss aus meinem Leben sagen, wie vieles hat Gott in meinem Leben getan, was ich erst viel, viel später im Rückblick begriffen habe. Wenn wir heute etwas nicht begreifen, dass Gott etwas tut oder nicht tut, lasst uns nicht an ihm zweifeln. Wir haben zwei so gegensätzliche Beispiele jetzt bekommen, wie Gott wirkt. Mona findet zu Jesus und stirbt kurze Zeit später. Und ein anderer Mensch findet Jesus und ist geheilt. Gegensätzlicher kann etwas nicht sein. Und gegensätzlicher kann etwas gar nicht sein als die Gnade dieses Gottes, der über Jahrtausende angucken muss, wie wir Menschen seine Erde zugrunde richten oder es versuchen, uns gegenseitig umbringen, in einen Krieg nach dem anderen rennen und trotzdem liebt er uns. Was ist das für ein Gott? Ich sag's euch. Das ist die einzige Kraft, der ich wirklich vertrauen kann. Der ich blind vertraue, weil ich es nicht begreife. Gott ist unsere Zuversicht und unsere Stärke. Das ist der Monatsspruch. Und den sollten wir in unsere Herzen einbrennen. Weil die Situation, in der wir zweifeln, in der wir Fragen haben, die wird noch oft kommen. Und wenn wir uns dann darauf besinnen, dass dieser Gott uns liebt und letztendlich für jeden Einzelnen von euch den richtigen Weg kennt und dafür sorgt, dass ihr ihn auch geht. Dieser Jesus, dieser Gott, wartet auf uns. Und zwar in unserem letzten Erdentag. Wartet er auf uns und sagt, schön, dass du da bist. Ab jetzt wird es nur noch schön. Seid mutig. Seid geduldig mit diesem Gott. Vertraut ihm. Amen.